Könnt ihr mich schon hören? Ah ja, prima, danke. Ja, herzlich willkommen zum ersten Vortrag des dritten Tags auf der Republika. Ich hoffe, ihr glaubt nicht, dass ich lustig bin, aber ich hoffe, dass ich euch einen spannenden Vortrag geben kann zu den Themen, die, was Google sonst noch zu bieten hat. Der Titel selber, The Bigger Picture, ist eigentlich eine fortlaufende Serie von Vorträgen. Wir machen das schon relativ lange unter diesem Namen. Und das ist so eine Art Titel, den wir immer wieder rausholen, wenn wir so ein bisschen zeigen wollen, was es Neues gibt, was es Interessantes gibt, Dinge, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und da habe ich, glaube ich, einiges von, hoffe ich zumindest. Vielleicht kurze Frage, wer war gestern bei uns in einer Session, in einer Panel-Session? Ich hätte noch ein kleines, kurzes Update zu gestern. Manchmal überraschen wir uns halt selber auch. Und wir hatten gestern ein großes Thema auch zum Support zu Google Mail. Und gerade vor einigen Tagen haben wir etwas gelauncht, was diesen Prozess etwas verbessern soll. Das Ganze läuft unter Google Mail Feedback und die Idee dabei ist, über eine zentrale Schnittstelle Feedback zu sammeln. Man kann Screenshots hochsammeln, wir analysieren Feedbacks, entwickeln daraus im Prinzip Anleitungen, was passiert sein kann, gucken, ob unser System und unsere Systeme in Ordnung sind und hoffen dann, dass wir auch sehr gute Hilfe zurückliefern können. Das vielleicht nur als kurzes Update zum Vortrag von gestern, wie gesagt, leider einen Tag zu spät rausgekommen, aber ich wollte es trotzdem ganz gerne noch loswerden, bevor ich dann jetzt in meinen Vortrag reingehe. Ich werde das meiste heute in einer Live-Demo vortragen und hoffe, dass nachher alles gut klappt mit dem Internet, sonst wird es eine etwas statischere Präsentation werden für alle Fälle. Der erste Teil der Präsentation ist ein kleiner Überblick über das, was wir machen bei Google und welche Produkte wir zu bieten haben. Man kennt sicherlich eine ganze Reihe von Produkten oder man kennt Google hauptsächlich für Search, man kennt ein bisschen was von Google Mail, ein bisschen das, was oben in der Leiste ist, in der Navigationsleiste oben links von Google, aber wir haben eine ganze Menge mehr. Wenn man da oben auf der Leiste weiterklickt und nach mehr sucht, dann kommt man irgendwann auf diese große Liste. Leider etwas unscharf, aber wahrscheinlich kennt ihr das ungefähr. Das heißt, eine ganze Reihe weiterer Produkte, die wir anbieten, und ich wollte mir am Anfang mal die Produkte vornehmen und sie etwas gruppieren, warum wir solche Produkte rausbringen und was so ein bisschen die größere Strategie ist. Und da gehört natürlich erstmal die Mission von Google dazu, mit der wir eigentlich versuchen, auch die Produktentwicklung ein bisschen auszusteuern, zu gucken, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Die Mission ist wahrscheinlich bekannt, organize the world's information and make it universally accessible und useful. Das ist ein gewisser Dreiklang, der nicht aus der Suche rauskommt. Ihr kennt das sicherlich. Also Organize the World's Information ist ein bisschen Crawling. Dann Make it Universal Accessible ist ein bisschen Serving. Und Make it Useful ist ein bisschen das Ranking. Also ist ein gewisser Dreiklang, den wir eigentlich bei vielen Produkten wiederfinden. Aber er spielt nicht nur in der Suche eine Rolle, sondern eigentlich, wie gesagt, im größeren Ganzen in der Strategie von Google, wenn wir Produkte entwickeln. Ich wollte die drei Ebenen mal so ein bisschen aufnehmen und gucken, welche Produkte da reingehören. Sicherlich die Suche, das bekannteste, eben das Crawling, was ich schon angesprochen habe, wo wir Inhalte im Netz, die uns zugänglich gemacht werden, durchsuchen nach Schlüsselwörtern, das Ganze bei uns in den Indizes packen und entsprechend speichern und für spätere Suchen zur Verfügung stellen. Daneben gibt es natürlich auch weitere andere bekannte Projekte, zum Beispiel Google Books. Ein Projekt, wo wir eben, wie bekanntermaßen, Offline-Dokumente scannen wollen, um diese Informationen eben auch verfügbar zu machen. Es gibt da natürlich einen sehr großen Disput drüber zurzeit, aber es gibt, glaube ich, auch einige Dokumente und Bücher, wo der Sinn vollkommen unbestritten ist, nämlich beispielsweise bei sehr, sehr alten Büchern, die halt sonst vergriffen, also die sehr weit zurückliegen, die sonst halt nicht verfügbar sind. Solche Bücher verfügbar zu machen, stellt sicherlich einen sehr, sehr hohen Wert dar. Und ich denke, dass wir auch bei den anderen Buchprojekten dort durchaus eine Einigung kriegen werden, weil ich denke, dass es durchaus im Interesse von vielen Leuten ist, diese Sachen verfügbar zu machen im allgemeinen, beidseitigen oder mehrseitigen Einvernehmen. Ein weiteres Projekt, wo wir Daten sammeln, auch das ist in letzter Zeit relativ gut durch die Presse gegangen, ist der Geobereich. Wir stellen oder haben Geokarten. Wir haben früher eben sehr viel Daten auch zugekauft. Vermehrt sammeln wir halt auch unsere eigenen Daten. Street View auch hier sicherlich genug diskutiert in letzter Zeit. Ich möchte auch gar nicht zu weit darauf eingehen, weil das dann leicht von einer technischen Diskussion in eine politische Diskussion geht und da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ein weiterer großer Bereich, den wir auch gerne organisieren möchten, ist der ganze, oder wo es sehr, sehr viele Informationen gibt, die eigentlich zu organisieren sind, ist der ganze Enterprise-Bereich. Das heißt, Daten, die in Unternehmen sind, Daten, die vielleicht auf der lokalen Festplatte sind. Hier bieten wir auch eine ganze Menge Lösungen an, die natürlich dann zugeschnitten sind im Bereich der Privacy. Das heißt, wir bieten Search Appliances an, wir bieten Desktop Search an, wir bieten Apps und Docs an, um Daten abzuspeichern, abzulegen. Also auch hier haben wir eine ganze Reihe von Produkten. Und ich denke, das ist schon ein relativ großer Bereich von allen Informationen oder von den Informationen, die da sind. Weitere Informationsquellen werden wir sicherlich auch in Zukunft, wenn wir sie haben, mit integrieren in diese Informationssuche, sofern es denn sinnvoll ist. Wie macht man das Ganze jetzt universal accessible? Und hier ist ein Bereich, wo wir bei Google wirklich sehr, sehr viel getan haben, im Bereich des Enablements, also der Bereitstellung von Basistechnologien, um diese Informationen tatsächlich verfügbar zu machen. Die Informationen nützen nichts, wenn sie bei uns im Rechenzentrum sind und nicht an den Endnutzer kommen. Das bringt letztlich keinem was. Und deswegen sind wir dort ein Treiber von verschiedenen Basistechnologien. So ist zum Beispiel das Google Chrome Engagement zu verstehen. Google Chrome ist nicht ein Browser, um andere Browser als Konkurrenten entgegenzutreten, sondern es ist eine Technologie, die wir bereitstellen als Open Source. Wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn Konkurrenten oder Mitbewerber die Produkte, die Technologien, Techniken rausnehmen aus den Produkten und bei sich einbauen. Wir wollen das sogar, wir encouragen das. Wir wollen einfach nur damit erreichen, dass das Internet als Ganzes schneller wird. Wir haben sehr, sehr viel Wert zum Beispiel darauf gelegt, dass das ganze JavaScript-Processing sehr performant wird, sodass zum Beispiel die ganzen Cloud-Applikationen, die wir haben, auch künftig sehr performant bei uns mit anderen Browsern laufen. Und es hat sich eigentlich gezeigt, dass wir doch recht erfolgreich waren. Also wir wissen halt, dass in letzter Zeit dieses Thema Performance in Browsern eine sehr große Rolle spielt, in der Presse, auch bei Mitbewerbern, und das ist eigentlich ein schon großer Erfolg von Chrome, ganz abseits von den ganzen Nutzerzahlen, die wir sonst öfter sehen und wonach wir sonst oft verglichen und gemessen werden. Weitere Basistechnologien, die wir zur Verfügung stellen, sind beispielsweise Google Gears oder die Google Toolbar. Das ist also die Toolbar als Hook sozusagen in Browser-Technologien oder im Browser, wo wir unsere Basistechnologie mit zur Verfügung stellen wollen in anderen Browsern. Google Gears, eine Technologie, um lokal Daten zu speichern, also eine lokale Datenbank, die vom Browser aus genutzt werden kann, um Daten zu speichern. Eine Technologie, die zurzeit nicht mehr weiterentwickelt wird als Google Gears, sondern im Bereich von HTML5 eingeflossen ist und in der Weiterentwicklung eben übergegangen ist und sehr stark HTML5 mitgeprägt hat und dort dafür gesorgt hat, dass die Webstandards sich weiterentwickeln. Auch hier wieder eigentlich so eine Basistechnologie, die wir gerne mit allen anderen Leuten teilen und wo wir hoffen, dass das Internet als Ganzes schneller macht. In dieser Liste darf natürlich Android nicht fehlen. Auch hier genau das gleiche Spiel. Sicherlich bekannt, dass wir kein großes Businessmodell hinter Android entwickelt haben. Kleine Modelle ja, aber kein großes Businessmodell. Hier geht es hauptsächlich darum, auch das mobile Internet voranzutreiben, eine Plattform bereitzustellen im Open Source, wo Hersteller, wo Anbieter sich treffen können, das vereinen können. Wir sehen sehr, sehr viele Projekte heutzutage, die schon auf Android laufen, die mit Android angestoßen werden, die so ohne weiteres sicherlich nicht möglich geworden wären. Und wir legen halt in dem Bereich einen ganz großen Wert auf Offenheit und das ist sicherlich auch der unterscheidende Faktor. Neben diesen größeren Projekten gibt es eine ganze Reihe kleinerer Projekte von Basistechnologien unter code.google.com. Auch hier stellen wir viele Sachen einfach frei zur Verfügung, zur Verwendung, dass man Webseiten besser machen kann, dass man Webseiten schneller machen kann, dass man einfacher programmieren kann, dass man programmieren lernen kann, dass man Projekte hosten kann. Also hier haben wir sehr, sehr viel an Basistechniken, mit denen wir das ganze Netz schneller machen wollen und die Verfügbarkeit erhöhen wollen. Kommen wir nun zum letzten Punkt und da sind wir dann wieder ein bisschen mehr bei unseren eigenen Produkten. Useful, da haben wir eine ganze Reihe von Portalen, wo wir dann entsprechend die Informationen natürlich auch wieder anzeigen. Zum Beispiel halt YouTube, Blogger, wir haben eine ganze Reihe von Kommunikations-APIs wie Google Mail, das Google Buzz, was vor kurzem rausgekommen ist, oder auch Picasa und Picasa Web. Das sind natürlich jetzt so mehr unsere eigenen Produkte, wo wir unsere Vorstellungen dann umsetzen, wie wir glauben, dass Produkte in der Cloud sein könnten, sein sollten oder wie wir sie entsprechend sehen. Das ist also so ein grober Überblick und man kann eigentlich so die meisten Produkte, die wir entwickeln, recht gut in dieses Schema einbinden und versteht dann vielleicht so ein bisschen besser, warum diese Produkte entwickelt werden. Heute für den Vortrag möchte ich einige von diesen Produkten zeigen. Ich werde nur ganz kurz über Search sprechen, gar nicht über Google Chrome, das habe ich leider nicht rechtzeitig rausgelöscht. Sehr viel über Maps, sehr viel über Docs und eigentlich sehr viel auch ein bisschen über nachher über code.google.com und weitere Themen, die wir in dem Bereich haben. Kommen wir nur ganz kurz zur Suche. Bei der Suche sieht das immer alles so einfach aus. Wir haben eine relativ einfache Suchmaske, da gibt man irgendwas ein und dann kommen die Suchergebnisse raus. Wenn ich mit Kollegen, Freunden oder von früher mit Freunden gesprochen habe, dann fragen die sich immer, warum bei Google so viele Leute arbeiten, weil das doch alles so einfach ist. Und tatsächlich ist es sehr, sehr viel harte Arbeit, um das auch so einfach zu machen. Und wir stecken heutzutage immer noch sehr, sehr viel Engineering-Ressourcen auf das Thema Suche, also auf das Basisthema Suche. Man sieht dann teilweise vielleicht hinterher gar nicht, dass sich was geändert hat, aber trotzdem fließt da sehr, sehr viel Arbeit rein. Vor kurzer Zeit beispielsweise ist durch die Presse gegangen, dass wir unser ganzes Backend, unsere ganze Infrastruktur ausgetauscht haben. Eine neue Technologie in Caffeine verwendet, um die Indizierung leichter zu machen. Das heißt, dadurch, dass das Web so immens wächst, sind auch irgendwann unsere schon groß ausgelegten Dienste in Skalierungsprobleme geraten und dem rechtzeitig vorzubeugen, hat man dann frühzeitig angefangen, eine neue Basistechnologie zu installieren mit Caffeine und hat unten drunter sozusagen die Infrastruktur ausgetauscht. Nach oben hat man eigentlich gar nicht viel gesehen, keine algorithmischen Änderungen oder nur sehr geringe, aber trotzdem ein sehr großer Aufwand auf unserer Seite. Die Forschungsentwicklung oder Produktentwicklung bei uns ist eigentlich sehr stark ausgerichtet nach einem 70-20-10-Prinzip. 70% unserer ganzen Entwicklungskosten, unserer Forschungskosten fließen in unsere businessrelevanten Produkte. Das ist natürlich hauptsächlich die Suche, Maps und Apps, AdWords natürlich und Gmail und einige kleinere andere Produkte. Das ist so die Basistechnologie, der Kern, wo wir tatsächlich den Großteil unseres Geldes, unserer Kräfte, unserer Projekte drauf verwenden. Das ist halt einfach Brot- und Buttergeschäft, das Wichtigste, was einfach stimmen muss, bevor wir uns dann vielleicht um andere Dinge kümmern, die so ein bisschen Erweiterung des Kerngeschäfts sind. Dazu gehören dann zum Beispiel Sachen wie News, Books, die Google-Produktsuche, die jetzt gerade umbenannt wurde im Merchant Center, auch Orkut gehört dazu und eine ganze Reihe von weiteren Produkten. Das sind so im Allgemeinen eigentlich Produkte, die ein gewisses Kerngeschäfts- oder ein gewisses Geschäftsmodell haben, die sich in gewissen Bereichen auch vielleicht selber tragen, vielleicht auch nicht, die eine gewisse strategische Bedeutung haben und die wir deswegen betreiben. Spannend wird es dann natürlich, wenn wir dann ein bisschen weiter gucken in den Bereich Experimentelles. Und das sind dann oft Sachen, die vollkommen oder zunächst erstmal vollkommen entfernt sind von unserem Basisgeschäft. Oft Dinge, die auch vielleicht von Googlern mehr oder weniger so in ihrer Freizeit entwickelt werden, beziehungsweise in ihrer 20%-Zeit, die Entwickler bei uns ja haben, um sich so ein bisschen experimentellen Projekten auch zu widmen. In diesem Bereich gehören zum Beispiel Google Maps, also die Anwendung von Google Maps, von den Systemen mit einem Kartenmaterial des Maps darunter liegend. NoOp ist eine Programmiersprache, die wir entwickelt haben, die ein bisschen auf Erfahrungen basiert, die wir in der Entwicklung gemacht haben, unsere Systeme, die so ein paar Designfehler, vielleicht auch die in Java enthalten sind, reduzieren soll, aber so etwa in die gleiche Richtung, gleiche Größenordnung geht. Gut, soweit erstmal zu dem großen Überblick und jetzt würde ich ganz gerne anfangen mit dem bisschen Demo und dem zeigen, was wir so mit unseren Produkten noch machen können. Ich möchte ganz gerne so ein bisschen zeigen, dass unsere Produkte, dadurch, dass sie in der Wolke leben, in der Cloud leben, sich sehr, sehr gut verknüpfen lassen und dass wir eine ganze Reihe oder eine ganze Menge Anstrengungen machen, um diese Produkte auch zu verknüpfen. Anfangen möchte ich ganz gerne mit dem Android-Handy. Relativ bekannt sicherlich ist das Projekt Latitude. Die Geräte sind alle ausgerüstet mit einem GPS-Empfänger. Also heutzutage nicht mehr ein reines Telefon, sondern man kann sehr viele schöne Dinge damit machen. Und dieser GPS-Empfänger wird zum Beispiel in Latitude dazu verwendet, wenn ich das denn dem zustimme, dass ich meine meinen Ort, meine Location mit Freunden, mit Verwandten, mit Familie teilen kann. Ich kann das auf unterschiedlichen Granularitätsstufen machen, ich kann das halt auf genauen Koordinaten machen oder eben auf Stadtlevel machen. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man Privacy-Features setzt, dass man keine Ortsangabe macht. Das kann man also temporär ausschalten, einschalten oder man kann auch aus Privacy-Features selber eine Location setzen, wenn man möchte. Das ist wahrscheinlich relativ bekannt, die Anwendung. Wird auch sehr viel eingesetzt. Ist ganz nett eigentlich, wenn man sich mit Freunden mal irgendwo treffen möchte und man rennt aneinander vorbei. Eine Applikation, die vielleicht in die gleiche Richtung geht, die etwas weniger bekannt ist, ist eine meiner Lieblingsapplikationen. Das ist MyTracks. Und MyTracks ist ein Tracking-Device, mit dem ich Routen aufzeichnen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie jogge oder wenn ich wandern gehe, wenn ich Fahrrad fahre, Fahrradtour mache, dann kann ich mit MyTracks sagen, dass ich ganz gerne meine Tour aufnehmen möchte bei einem bestimmten Punkt. Und dann nimmt MyTracks alle 5 Meter einen Punkt auf, speichert das Ganze ab. Bin ich dann fertig, kann ich sagen, stopp. Das ist auch sehr nett, wenn man dann halt auf dem Fahrrad fährt. Ich habe so eine Halterung für mein Handy, dann läuft er einmal mit, wie schnell ich fahre, wie viel ich schon gefahren bin und. Wenn man dann das Ganze abgeschlossen hat, wenn man seine Route beendet hat, dann kann man diese Route eben auch weiterverarbeiten. Das ist das Nette an dem Ganzen. Man kann das Ganze mit Freunden teilen, man kann das Ganze auf eine SD-Karte schreiben, dann würde es als KML-File abgespeichert werden. KML ist die Keyhole Markup Language, das ist eine Art 3D-XML-Format, was standardisiert worden ist. Keyhole ist eine Firma, die Google gekauft hat vor einiger Zeit, die Google Earth entwickelt hat und die hatten als Beschreibungssprache eben diese XML-Sprache, die so gut war, dass sie eigentlich heutzutage einer der Standards im Geo-Bereich ist. Wie gesagt, die Möglichkeit habe ich, das abzuspeichern und damit habe ich natürlich dann auch die Möglichkeit, auch diese KML-Daten alles Mögliche zu machen, die weiter zu verarbeiten, zu editieren. Und wir wären nicht Google, wenn man das nicht auch in der Cloud machen könnte. Und deswegen kann man die Daten dann entsprechend zu Google schicken und das will ich gleich nochmal zeigen. Die Route, die wir hier haben, ist übrigens eine Kanutour über die Hamburger Kanäle. Und das möchte ich ganz gerne so ein bisschen als Ausgangspunkt nehmen für so eine kleine Geschichte, die wir um diese Karte rumbauen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das Internet uns dabei hold ist. Ich will versuchen, nämlich alles live zu zeigen. Wenn man das Ganze zu Google schickt, dann gibt es zwei verschiedene, diese KML-Daten, gibt es zwei verschiedene Ansichten für diese Daten. Das eine ist eine reine Spreadsheet-Ansicht. Und in dieser Spreadsheet-Ansicht kriege ich meine statistischen Daten. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich über MyTracks eben auch mitlogge, wie viele Kilometer ich gefahren bin, wie das Höhenprofil war, wie lange ich gefahren bin, meine Geschwindigkeit und. Hier sind so einige Touren, die ich gemacht habe. Auf diese Art und Weise kann ich hier natürlich so ein bisschen Statistik führen. Ich kann mir Routen aussuchen, könnte meine Vorbereitung auf Marathon tracken und, was immer man damit machen möchte. Das ist jetzt natürlich erstmal so relativ statistisch und müsste man ein paar weitere Dinge mitmachen mit Spreadsheet-Daten. Da kommen wir aber später noch zu. Eine zweite Möglichkeit, Daten zu teilen, ist an Google Maps. Und das möchte ich auch kurz zeigen. Man kriegt dann auch einen solchen Link und diesen Link kann ich draufklicken. Und dieser Link verweist mich dann direkt auf Google Maps und in Google Maps wird dann diese Karte angezeigt. Es gibt hier ein Feature in Google Maps, das ist eines der Best Hidden Secrets, das heißt meine Karten, My Maps. Und in diesem taucht es dann auf. My Maps kann ich für viele tolle Sachen verwenden. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Einladung für eine Party schreiben möchte, kann ich mit My Maps eine neue Karte erzeugen. Kann ich vielleicht mal kurz machen. My Maps, ich kann sagen, ich erzeuge eine neue Map und dann sage ich Einladung. Dann kann ich sagen, das ist unlisted. Wir unterscheiden hier zwischen public und unlisted. Public würde bedeuten, dass es tatsächlich suchbar ist. Unlisted heißt, das ist so, wie wir es eben gesehen haben, nur über einen Link referenziert und kann nicht entsprechend von anderen Leuten aufgefunden werden. Das Ganze kann ich erstmal speichern. Und jetzt kann ich anfangen, hier meine Punkte zu versetzen. Und kann sagen, zum Beispiel, da ist die U-Bahn. Dann wollen wir vielleicht irgendwie hier lang gehen. Also sehr, sehr nett. Wie gesagt, man kann eine ganze Reihe rudimentärer Sachen machen. Ist natürlich nicht ausgefeilt wie ein großes Zeichenprogramm, aber für so Basisdinge funktioniert das ganz gut. Und dann, wenn ich das Ganze gespeichert habe, dann kann ich diese Karte, die ich hier erstellt habe, mit den Bildern drauf entsprechend verlinken und sie würde dann entsprechend als Link auf eine Einladung mitkommen können. Ich kann es ausdrucken und so weiter und so fort. Zur Verwendung von Google Maps haben wir übrigens eine relativ gute Beschreibung, was man mit Google Maps alles machen kann. Also gibt es so ein Geo-Permissions, heißt das, wenn man danach sucht unter Google, dann findet man eine sehr gute Beschreibung, unter welchen Bedingungen man das ausdrucken darf und was vorliegen muss, damit man das verwenden kann auf seiner Webseite und. Die Regeln sind in der Regel recht frei und ich habe bis jetzt relativ wenige Anwendungsfälle außerhalb der ganz großen Enterprise-Unternehmen gesehen, bei denen man Maps nicht hätte frei verwenden dürfen. Zurück zu MyMaps. Hier gibt es noch eine ganze Menge mehr, was ich machen kann. Ich kann nicht nur solche Karten einbinden, sondern es gibt auch sogenannte Maplets. Das ist noch eins der besten Secrets, die wir haben, alleine schon, weil diese Karten hier so schlecht zu finden sind. Es gibt zum Beispiel von Booking.com hier ein Maplet. Maplets sind sowas ähnliches wie Gadgets. Gadgets, komme ich gleich nochmal zu, sind kleine Mini-Container, Mini-Webseiten, die man einbinden kann. Und Maplets sind solche Container, die zusätzlich eine API, eine Verknüpfung anbieten mit dem drunterliegenden Kartenmaterial. Das heißt, über das Maplet kann ich sehen, was wird gerade angezeigt und kann dann entsprechend darauf reagieren und kann dann entsprechend hier Logik einbauen. Während die Karte halt eine relativ statische Geschichte ist, kann ich mit dem Maplet halt sehr, sehr viele Applikationen bauen. Ich kann verrückte Sachen machen, suchen, ich kann mich mit meinem Backend verbinden, ich kann Bus-Tweets draufpacken, was auch immer. Also das ist dann einfach in dieser Hoheit des Gadgets, was man machen möchte, und da ist sehr, sehr viel möglich. Kommen wir erstmal zurück zu unserer Kanutour. Irgendeinem Grund lädt er nicht. Wir haben eben schon gesehen, die Kanutour, und die Idee ist jetzt, wir hatten eben schon von einer Einladung gesprochen, dass ich vielleicht einfach mal diese Kanutour so gut fand, dass ich diese Kanutour ganz gerne mit meinen Freunden wiederholen möchte. Und ich möchte jetzt eine Einladung verfassen und ich möchte auf die Einladung am liebsten eben nicht nur die Karte draufstellen, sondern ich möchte auch ganz gerne dann über eine Art Form gleich tracken, wer alles mitkommt, damit ich weiß, ob sich das Ganze lohnt. Und dafür kann ich über Google Docs einfach mal ein Spreadsheet aufmachen, eine Form, Create New Form. Eine Form ist in Google Spreadsheets ein einfaches Template, mit dem ich Abfragen gestalten kann. Und wenn ich das mache, kann ich dieses Template verschicken als Fragebogen. Ich kann das auf Webseiten einbauen lassen. Und der Vorteil ist, die ganzen Antworten laufen dann in eine Spreadsheet rein. Für unser Beispiel möchte ich jetzt ganz gerne die Leute zur Kanutour einladen. Und die Leute sollen mir bitte ihre E-Mail-Adresse mitteilen. Das ist ein Textformat. Und dann habe ich eine zweite Frage. Ich möchte ganz gerne wissen, wie viele Leute jeweils mitkommen. Und dafür möchte ich dann ganz gerne eine Skala haben von 1 bis 9. So, eine relativ einfache Einladungsform. Man kann das natürlich beliebig komplex machen, man kann das über mehrere Zettel verteilen. Wir nutzen das übrigens sehr, sehr viel selber, um Einladungen zu verschicken. Ich kann vielleicht in dem Zusammenhang ganz kurz ein solches Formular mal zeigen und gleich Werbung machen für die Google Developer Days. Man sieht hier genau das gleiche Prinzip. Wir haben eine Spreadsheets-Form als Einladung für die Google Developer Days in München im Oktober. Hier fließen auch Name, Vorname und E-Mail-Adresse ein. Und das Ganze läuft dann bei uns auf ein Spreadsheet drauf. Also kein Hexenwerk, keine großen Datenbank, sondern das wird dann halt einfach für diesen Event gemacht. Also man kann das schon sehr, sehr schick machen und sehr nett aufbauen. So, jetzt habe ich das, kann ich das noch speichern. Ich kann das Ganze auch noch gestalten. Ich kann verschiedene Templates wählen. Das Ganze kann bunt werden. Die verschiedensten Sachen, aber ich spare mir das jetzt mal ein bisschen aus Zeitgründen. Speichern wir das Ganze mal ab. So, und wenn ich das gemacht habe, kann ich beispielsweise dann das Ganze verschicken. Und ich habe hier einen Test-Account, die Lise Strubel, und der schicke ich das Ganze jetzt. Wie gesagt, ich kann es auch einbauen auf eine Webseite, das wollen wir auch kurz sehen. Und was bietet sich da mehr an, als eine Site zu nehmen? Google Sites ist eine Art einfaches Webhosting für kleine Webseiten, die ich aufbauen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Widgets, die ich zur Verfügung habe. Und der Vorteil ist, ich kann eben auch eigene Widgets einbauen. Und man sieht hier an meinen bisherigen Sites, dass ich das schon mal öfter gemacht habe. Bin ein Fan von Kanutouren. Machen wir das. Mal weiter, ich kriege halt eine URL. Damit das Ganze nicht zugespammt wird, gibt es natürlich auch noch eine Gotcha. Und damit sollte ich eigentlich fertig sein. Auch hier wieder gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Templates. Das sieht jetzt etwas nackt aus. Auch hier kann ich nochmal zum Beispiel zeigen, dass man da durchaus recht komplexe Sachen machen kann mit Sites. Das ist zum Beispiel, was wir neulich gesehen haben, eine Google Sites, dataliberation.org, auch in diesem Zusammenhang eine kurze Werbung. Dataliberation.org ist ein Projekt bei uns, mit dem wir es ermöglichen wollen, alle Daten, die bei Google gespeichert sind, verfügbar zu machen, sodass Nutzer, wenn sie irgendwann unzufrieden sein sollten mit unseren Diensten, diese Dienste einfach abziehen können. Und wir beschreiben auf dieser Seite, wie man das macht, welche Möglichkeiten es gibt, worauf man achten sollte. Und das spezifisch zu den verschiedenen Produkten. Auch hier wieder, wir benutzen Google Sites ganz normal für unsere eigene Technologie. Das gilt übrigens im Allgemeinen. Also wir sind wahrscheinlich wir sind mit Sicherheit die Firma mit dem größten Nutzen der Google-Produkte und wir nutzen alle unsere Produkte, bevor sie gelauncht werden, bevor sie öffentlich gelauncht werden, immer intern selber. Mit allen anfänglichen Husten und Beschwerden. Aber so stellen wir halt sicher, dass die Tools doch relativ schnell einen stabilen Zustand erreichen. Also hier, wie gesagt, an die Verwendung von Google Sites auf der dataliberation.org. um zu zeigen, dass man es eben auch schöner machen kann als jetzt in meiner kleinen Kanutour. Jetzt möchte ich ganz gerne hier die Einladungsseite draufbauen und dafür kann ich hier in Google in Insert gehen und kann sagen, ich möchte eine Form inkluden. Und dann sehen wir hier, dass ich eine ganze Reihe von Forms, die ich bei mir in Google Docs schon drin habe, die ich irgendwann mal erstellt habe, einfach verwenden kann. Und das hier ist die letzte, die haben wir um 10.25 Uhr erstellt und auch hier wieder ein paar Parameter. Und weil es so schön ist und die Leute auch wissen sollen, was sie da machen, können wir auch noch schnell die Karte hinzufügen. Insert Map. Und hier gibt es auch einen Punkt My Maps. Und hier kann ich dann entsprechend die Kanutour dazu klicken. Das ist eigentlich das Schöne an dieser ganzen Technologie, das ist alles sehr stark vernetzt. Wir haben schon gesehen, dass man diese Links eben verschicken kann, die Maps-Links, und ich kann sie entsprechend hier einbauen, hin und her schieben und das alles auf sehr, sehr einfache Art und Weise, ohne dass ich was tun muss. Man kann das Ganze natürlich auch komplexer gestalten, wir haben für alles APIs, aber es erfordert eben nicht viel, um die Dinge erstmal so einfach zu machen wie möglich. So, dann können wir vielleicht einfach mal hier einen Nutzer eintragen. Und eben drei Leute mit, und dann submitten wir das mal. So sieht dann eine Form aus. Das hier ist relativ, oder das kann man hier auch etwas schöner machen. Da gibt es dann einfach nochmal eine Konfiguration während des Template-Setups, sodass man auch zum Beispiel eine Konfigurationsmail schreiben kann. So, jetzt habe ich schon mal eine Response geschickt und ich hatte das vorhin nochmal verschickt. Mal gucken. Das ist meine Kanutour, da ist die Einladung und auch die Lise Strubel fährt mit. So, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, die ich kann es erstmal gleich zeigen. So, gucken wir uns mal auf das Spreadsheet um. Hier sind tatsächlich die Daten eingelaufen und hier kann ich jetzt im Prinzip anfangen, zu arbeiten. So, jetzt kann ich zum Beispiel hier ganz nette Sachen machen. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich mache diese ganze Tour nur, wenn wir mindestens 10 Leute haben und es können auch nur maximal 50 Leute mit. Und damit das Ganze so ein bisschen visuell besser angezeigt wird, mache ich eine Grafik dazu. Ich nehme eine Gorge. Und da tragen wir ein die Spalten. Die Syntax ist, glaube ich, ziemlich ähnlich wie bei bei anderen Spreadsheet-Programmen. Sorry, tut mir leid. So, jetzt hat er hier was eingetragen, anscheinend hat er noch nicht alle genommen. Mein Bund lässt er mich das jetzt nicht tun. Einmal versuche ich es noch. Das, was ich eben gemacht habe, manuell, kann ich auch anders machen. Ich kann die erst selektieren und kann dann sagen, Insert, Gadget, Chart. Ja, geht leider heute gar nicht. Irgendwas mache ich gerade falsch, keine Ahnung. Um hier weiter voranzukommen, ignoriere ich das erstmal. Ich kann solche Gadgets bauen, ich kann das gleich schon mal zeigen. Das Schöne ist, dass man diese Gadgets dann auch einbinden kann. Das heißt, ich kann das vielleicht einmal zeigen. Ich mache es doch nochmal. Machen wir es mal weiter. Diese Daten sind jetzt, wie gesagt, erstmal hier eingelaufen. Und jetzt kann ich aber ganz nette Sachen einfach mit diesen Daten weitermachen. Und zwar gibt es eine neue Funktion in Google Docs, die nennt sich AppScript. Und AppScript ist eine Technologie, die JavaScript auf dem Server ausführt. Und das kann ich auch hier einfügen über Insert Script. Entweder über eine Galerie, das heißt, hier gibt es dann sehr, sehr viele Sachen, die schon vorgefertigt sind an Dingen, an Statistiken und so weiter. Also hier habe ich dann die Möglichkeit, tatsächlich komplexe Sachen zu machen und Google Spreadsheets schon als komplexes Tool zu verwenden. Ich kann aber auch selber Skripte kreieren und kann dafür meinen eigenen Skript-Editor aufmachen. Und das ist jetzt ein bisschen Online-Editing, ein bisschen Color-Highlighting und hier kann ich so ein paar Sachen schreiben. Das Ganze ist schon vorbereitet und zwar habe ich hier so ein kleines Skript. Das ist im Wesentlichen so aus der Dokumentation nicht sehr viel. Ich zeige noch gleich, was das Ganze macht im Einzelnen. Nehmen wir das mal hier raus. Machen unseren Editor auf. Und sagen erstmal Save. Und das ist mein GetAddress-Script. So, jetzt habe ich hier das Ganze gespeichert. Wenn ich jetzt hier ist eine Funktion drin, die heißt onOpen. Und das ist ganz nett. Diese onOpen-Funktion sorgt dafür, dass das Skript zur Startzeit ausgeführt wird. Probieren wir es mal aus und gucken, was passiert. Hier ist jetzt ein Wunder passiert. Und gucken wir uns mal an, warum. Und zwar hier in das Skript. Was wir machen hier, wenn on open, ist, dass wir ein Menü hinzufügen. Das heißt, wir sagen hier add menu, menu entries, und ich kann direkt sozusagen meine eigene Funktionalität einfügen. Das ist natürlich ganz wichtig, zum Beispiel für große Unternehmen, die halt sehr viele Basistechnologien zur Verfügung stellen wollen. Ich kann diese Skripts auch sharen. Auch diese Skripts leben natürlich wieder in der Cloud. Und dann, ich habe auch da die Möglichkeit, tatsächlich mir das zunutze zu machen, dass ich diese Skripts einmal erstellt habe und kann sie dann über verschiedene Dokumente sharen. Und in großen Unternehmen ist das total klasse, weil ich wirklich ganz komplexe Prozesse damit modellieren kann, mit relativ wenig Möglichkeiten. Ich kann dann auch noch weiter auf die UI eingehen, indem ich zum Beispiel sage, say hi, und ich kriege dann erstmal eine Warnung. Das ist natürlich entscheidend bei den Skripten, weil da auch viel passieren könnte, wenn ich diese Warnung nicht habe. Ich gewähre jetzt dem Skript den Zugriff. Jetzt versuchen wir es nochmal. Say hi. Und was jetzt passiert ist, dass hier eine Aktion gestartet wird und im Spreadsheet ein neues Fenster aufgemacht wird, mit dem ich interagieren kann. Ich kann natürlich ganz andere Dinge noch machen. Ich kann da Confirmation-Buttons reinbauen und. Also schon relativ komplexe Sachen sind da möglich. Eine Sache, die ich dann in dem Zusammenhang zeigen möchte, ist, dass ich zum Beispiel hier das nutzen kann, um meine Felder auszufüllen. Die App-Scripts liefern mir nicht nur die Möglichkeit, direkt in meine Spreadsheets-API reinzugehen, sondern sie basieren auf allen anderen Diensten auch, die wir haben. Und da gibt es zum Beispiel eine API, mit der ich meine Kontakte zugreifen kann. Und zufälligerweise sind in den Kontakten von meinem Demo-Account auch der Struwelpeter und die Struwelise mit enthalten. Und das will ich mir jetzt zunutze machen und hole mir die Adressen, sage Get Addresses. Und wir sehen jetzt hier, dass ich die Adressen aus den Kontakten herausgeholt habe, inklusive Notes. Das heißt, ich sehe hier das, was ich von meinen Kontakten gesehen habe, bei Struwelpeter und Struwelise. Hier ist dieser Demo-Account-Text. Das heißt also, ich kann hier Dinge verknüpfen und ich kann an der Stelle nicht nur lesen, sondern ich kann auch schreiben. Das heißt, ich kann hier mein kleines Facebook schreiben, indem ich eine kleine Form baue, wo die Leute ihre Adresse einbauen, und das füge ich mir dann alles fleißig in meine Kontaktliste zu. Alles über diese Spreadsheets, alles automatisch. Das ist schon mal ganz nett, und jetzt hoffe ich, dass das jetzt zum zweiten nochmal klappt, was ich eben machen wollte. Indem ich jetzt nämlich zum Beispiel nochmal ein Gadget zufüge, und zwar eine Karte, Add to Spreadsheets. Und jetzt habe ich ja hier eine Adresse, und ich möchte ganz gerne diese Adresse ausnutzen, um das Ganze dann auch darzustellen. E1 bis E2. So, und was jetzt passiert ist, dass er tatsächlich geokodiert diese Adresse nimmt und die geokodierten Adressen darstellt. Achso, ich wollte vielleicht noch kurz vorher nochmal auf dieses Skript eingehen. Wie gesagt, das ist relativ einfach, und ich kann das nochmal ausnutzen, um das noch ein bisschen vom Tuning her ein bisschen besser zu gestalten. Tools, Edit, Script. Und zwar möchte ich ganz gerne die Reihenfolge verändern in meinem Skript. Also das ist das Skript, wo es die Adressen holt. Als erstes brauche ich das Sheet, in dem ich was schreiben möchte. Spreadsheet-App liefert mir einen Zugriff auf diese Funktion. Dann hole ich mir aus dem Sheet den Bereich, wo meine E-Mail-Adressen drinstehen. Das brauche ich dann natürlich, um meine Contacts-App zu fragen. Man kann dann sagen, Contacts-App, find by E-Mail-Address. Dann füttere ich die E-Mail-Adresse rein und er gibt mir entsprechend die Antwort raus. Und ich möchte das nochmal kurz tauschen. Das heißt, ich möchte erst die Adresse haben und dann den Namen. Dann save. Ich kann übrigens auch direkt raus meine Funktion starten. Eben habe ich es über das Menü gemacht, aber ich kann es eben auch direkt machen. Und man sieht jetzt, dass sich das verändert hat. Ich habe jetzt erst die Adresse, und in der Map kann ich jetzt sagen, dass ich von E2, diesen Bereich, von D2 bis D1 bis E2 gehe. Und jetzt kann ich sagen, dass die letzte Spalte ein Tooltip ist. Das heißt, ich habe hier zwei Spalten. Eine hat die Adresse und das andere hat den Namen. Und das will ich mir gerne zunutze machen. Und jetzt sehe ich halt hier wieder meine Karte. Und wenn ich hier drauf gebe, dann sehe ich den Namen, den ich jetzt... Schade. Das ist wieder die Karte. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich halt hier auch den Namen in der Karte drin. Und habe hier auch wieder sehr, sehr einfach die Möglichkeit, nette Marker und nette Tags zu setzen. Das Ganze eignet sich natürlich hervorragend als Store Locator, wenn man Stores baut oder für alle möglichen Dinge, wo man Geoinformationen braucht. Es ist recht, recht einfach, tatsächlich sowas aufzubauen, ohne dass man irgendwelche Kenntnisse der Maps API hat oder ohne komplexe Sachen zu machen. Und auch das, was Sie eben gezeigt haben bei Sites, dass wir das Ganze wieder sharen können, ist die große Stärke. Das Ganze ist natürlich in der Spreadsheet relativ blöd aufgehoben, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass ich das Ganze publishen möchte als öffentliches Gadget oder ich kann das Ganze zum Beispiel auch zu iGoogle zufügen. Und dann bin ich in iGoogle und habe das als meine lokale Startseite, auf meiner lokalen Startseite mit drauf, wenn das dann zugefügt hat. Ich sollte das jetzt hier erscheinen. Das ist die Karte von einer vorherigen Session. Hier ist die Karte, die ich eben gesucht habe. Natürlich kann ich das Ganze größer machen oder kleiner machen. Und wir hatten auch zwei Adressen drin. Das heißt, wenn ich ein bisschen weiter rausgehe, sehe ich auch, dass nicht nur der eine drauf ist, sondern auch der andere Marker. Dafür hätte ich es im Spreadsheet größer machen müssen. So, der andere Marker war in München. Sollte in München sein. Ah, dann habe ich den Bereich falsch gewählt. So, jetzt sehen wir beide Marker und ich kann entsprechend hier die Karte größer machen, dann würde sie auch als Gadget größer werden. Natürlich kann ich dieses Gadget wieder sharen, in allen möglichen Wegen. Ich kann es über Site sharen, ich kann es publishen, ich kann eine URL erstellen, dass es jeder auf seine Webseite einbauen kann und habe dann sozusagen meinen Store Locator gebaut. Ich könnte meine Filialverwaltung darüber gestalten, dass ich den Leuten oder anderen Leuten bei der Collaboration zulasse, dass die ihre Adressen selber ändern und. Also ein sehr, sehr einfaches Tool hier, mit dem man unheimlich viel, unheimlich komplexe Sachen machen kann. Das Ganze möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen ausweiten. Und zwar haben wir jetzt gesehen, dass wir das alles über Skripts gemacht haben. Das ist schon ganz nett, da kann man wirklich schon sehr, sehr viel machen. Aber man möchte das unter Umständen eben auch dann nicht nur auf der Google-Welt haben, sondern man möchte es vielleicht in seinen eigenen komplexeren Applikationen noch einbinden. Und dafür gibt es dann auch noch die Google Data API. Mit der Google Data API kann ich dann vollständig drauf zugreifen und kann programmatisch eben tatsächlich Spreadsheet-Daten lesen, Kontakte lesen, ich kann auf meine E-Mail-Konten zugreifen und alles über GData mit einem Sicherheitsmechanismus dahinter, der über das Google Accounts Management geht. Ich habe hier eine Beispielapplikation, ich werde jetzt nicht groß in den Code reingucken, nur als Beispielapplikation auf App Engine, die läuft hier. App Engine, die Applikation selber verwendet GData unten drunter. Was dann passiert ist, dass wenn ich eingemeldet bin und ich möchte auf diese Applikation zugreifen, dann wird vorher gefragt, ob die Applikation auf meine Spreadsheets zugreifen kann. Auch hier wieder ein Sicherheitsmechanismus. Die einzelnen Google Properties sind getrennt, also ich kann, wenn ich mich einmal angemeldet habe in Google E-Mail, nicht automatisch auf Spreadsheets zugreifen, sondern da gibt es eine Trennung. Genau das gleiche gilt hier, wenn ich auf Google App Engine zugreife, dann kann ich nicht automatisch auf Spreadsheets, auf alle Spreadsheets zugreifen, sondern ich muss dann erst im Prinzip die Erlaubnis erteilen, dass ich zwischen verschiedenen Properties zwischen verschiedenen Produkten zugreifen kann. Wenn ich das mache, dann habe ich jetzt eine Applikation hier, die bestimmte Daten lesen kann. Kurz vielleicht noch zur App Engine selber. App Engine ist eine Applikations-Hosting-Plattform. Wir haben vorhin Sites gesehen. Sites ist eine ganz normale Plattform zum Erstellen von Webseiten. Da kann ich zwar auch ein bisschen Funktionalität einbauen über die Gadgets, kann aber nicht wirklich programmieren. Ich könnte das machen, indem ich meine eigenen kleinen Gadgets schreibe und könnte die dann einbauen. Aber wenn ich jetzt richtig komplexere Sachen habe, dann brauche ich vielleicht meine eigene Applikation, wo ich dann ein bisschen was anderes mache, wo ich vielleicht eine eigene Datenbank habe, wo ich vielleicht mit anderen Backend-Systemen integriere und. Und da bietet eben die App Engine eine sehr einfache Plattform. Auch die ist kostenfrei nutzbar bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es ein Billing-Modell hinter. Das heißt, wenn die Zugriffszeiten exorbitant steigen, dann muss man dafür was zahlen. Aber in der Regel hat man dann auch ein ganz gutes Business-Modell, um das Ganze zu covern. Die Applikation, die ich hier zeigen möchte, ist eigentlich vollkommen oder fast identisch zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Das ist ein Tool, was wir intern mal entwickelt haben, sozusagen als kleines Demo-Tool. Wir arbeiten ja sehr viel mit Anzeigenkunden zusammen und manchmal sind die Kunden eben über mehrere Länder verteilt. Und wenn ich den Kunden unterstützen möchte, beispielsweise bei der Erstellung von Anzeigen, von Keywordlisten, von Anzeigen, dann beherrsche ich vielleicht nicht alle Sprachen. Und die Idee von diesem Tool war es, ein Tool zur Verfügung zu stellen, wo ich um Hilfe rufen kann, wenn ich jemanden brauche, der mir eine sogenannte Maximierung in einer anderen Sprache durchführt. Dahinter steht eine Form. Auch hier wieder genau das Gleiche, was wir eben gesehen haben. Ich kann sagen, ich möchte für Company XY etwas haben. Ich möchte das Ganze gerne in Germany haben. Der Effort ist high und Sprache ist DE. Due Date ist vielleicht 2010, 05, 01. Also das gleiche Spielchen, was wir eben schon gemacht haben. Ich gehe jetzt wieder auf die App Engine zurück, auf die App Spot. Und dann sollte hier ein weiterer Request drinstehen. Das Ganze ist wieder in eine Spreadsheet reingeflossen und hier habe ich die Daten dann dargestellt. Man sieht es. Ist von der Darstellung her ganz anders als das, was wir sonst im Spreadsheet gesehen haben. Und hier ist jetzt eine gewisse Logik hinter. Das ist auch wieder nicht nur lesen, sondern ich kann auch hier wieder schreiben. Und die Idee ist, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sagt, er möchte das gerne tun, dann kann er das machen und er macht für die Firma XY, übernimmt er das. Und dann steht hier drin, der Herr Wunderschmiede hat das Ganze auf sich genommen. Das Nette an Google Apps ist, dass die ganze Authentifizierung, Autorisierung über die User-Accounts automatisch mitkommt, wenn man das denn möchte. Und darüber habe ich eben dann auch automatisch die E-Mail-Adresse, wenn sich jemand eingeloggt hat. Ich kann meine Applikation so aussteuern, dass ich es entweder erfordere, dass sich jemand einloggt oder dass ich es auch zulasse, dass nicht eingeloggte Leute was machen. Aber für diesen Fall brauchen wir natürlich die eingeloggte Variante. So, jetzt sehe ich hier, dass ich eingetragen bin. Umgekehrt kann ich halt auch gucken, was für Requests ich habe. Ja. Ich kann hier sehen, dass ich zwei Requests habe und ich kann vielleicht irgendwann sagen, dass ich etwas akzeptieren möchte. Oder wenn ich jetzt die Maximierung gemacht habe, kann ich sagen, so jetzt habe ich meine Anzeigenlisten, meine Keywordlisten übersetzt ins Deutsche und bin fertig und kann das jetzt hier eintragen. Und dann würde ich halt das auf der anderen Stelle, würde der andere das dann entsprechend sehen, wann das fertig ist. Also hier ist eine Art kleines Mini-Workflow-Tool. Das Ganze wäre übrigens auch mit AppScript möglich gewesen, aber hier nochmal als Beispiel etwas komplexer mit GData. Und natürlich hat man hier die Möglichkeit auch GWT zu finden, Google Web Toolkit. Also man kann hier eine ganze Reihe verschiedener Sachen machen. Wie kann man jetzt eigentlich so ein bisschen lernen, was wir machen? Und dafür haben wir die code.google.com-Seite. Ich hatte die vorhin schon kurz einmal angesprochen. Code.google.com ist die eine Seite, wo wir alle Informationen zum Thema der APIs und der Hosting-Service verwalten. Man kann hier über die APIs gehen und sieht dann, welche APIs wir zur Verfügung stellen. Es ist eine ganze Reihe von APIs, die da sind. Wir versuchen die APIs alle so aufzubauen, dass die nach dem gleichen Schema arbeiten. Das ist das, was wir GData nennen. GData ist im Wesentlichen aufgesetzt auf RSS-Feeds. RSS-Feeds bieten keine Möglichkeit, Daten auch zu publishen. Dafür haben wir eine Erweiterung, das Atom Publishing-Protokoll, an dem wir aktiv mitgearbeitet haben, was wir in GData entwickelt haben und dann auch wieder in die Standardisierung mit übergeben haben. Sehr, sehr viele der APIs basieren tatsächlich auf diesem GData. Also die Spreadsheets-API beispielsweise, dann hier Google Base, es gibt eine Webmaster-API, es gibt eine Google Buzz-API, es gibt Picasa-APIs, es gibt Sites-APIs, also man kann sehr, sehr viel automatisiert erstellen. Wir bieten in diesem Bereich aber auch andere Dinge, zum Beispiel gibt es Google Code University, wo wir Kursmaterial zur Verfügung stellen zu interessanten Themen, wo wir beispielsweise auch interessante Dinge haben, aber man kann selber auch zu Google Code University Dinge einfügen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Stelle, wo man selber mal gucken kann zu bestimmten Technologien. Wir haben zu den einzelnen Produkten, die wir hier anbieten, auch immer sehr, sehr viel Trainingsmaterial zugefügt, zum Beispiel mal auf Chrome Extensions gehen, ich weiß gar nicht, ob die schon verlinkt sind. Wir haben hier eigentlich immer den gleichen Aufbau, was ist das? Dann haben wir den Developers Guide, wir haben oft YouTube-Videos, die hier verlinkt sind. Teilweise finde ich es sehr gut, die YouTube-Videos sind teilweise nur 3-4 Minuten lang und nimmt sich ein bestimmtes Feature raus einer API. Also ich muss nicht immer beim YouTube-Video, beim Trainingsvideo anderthalb Stunden einplanen, sondern wenn ich etwas wissen möchte, kann ich sehr dediziert da reingehen. Wir bieten hier eine ganze Menge zum Download an. Also empfiehlt sich auf jeden Fall öfter auch mal zu gucken, was wir da machen. Und man kann, was sehr schön ist, Dinge ausprobieren. Also wenn man jetzt selber vielleicht eine Funktionalität hat und man ist überhaupt nicht fit in den Technologien, kann man in diesem Google Playground sehr gut einzelne Sachen ausprobieren. Wir hatten jetzt öfter was mit Maps gemacht und hier habe ich zum Beispiel einen Bereich über Maps. Hier sehen wir die Google Maps API, das ist eine JavaScript API in diesem Fall. Und hier kann ich zum Beispiel dann in dem Google Playground sehen, wie ich zum Beispiel so eine Karte einbaue. Das ist ein JavaScript Code. Ich kann mir auch den HTML-Code dazu angucken, wie der aussehen würde. Kann das Ganze dann einfach hier rauskopieren und kann das dann auf meine Seite speichern. Und das ist auch wieder hier in ganz vielen kleinen Beispielen, ganz viele kleine Beispiele unterteilt. Hier sehen wir zum Beispiel Marker. Wenn ich also Marker nicht so erstellen möchte, wie wir das eben über Google Spreadsheets gemacht haben, dann kann ich das hier auch programmatisch machen, wenn ich zum Beispiel Daten aus der Datenbank brauche und. Dann habe ich hier die Möglichkeit, das zu machen. Das Schöne ist, dass ich hier auch alles selber editieren kann. Nehmen wir mal das Info-Window, hier steht Hello World und dann Hallo Republika. Ich kann also direkt in diesem Code Dinge austesten und verändern und kann eigentlich hier relativ lange sogar versuchen, Dinge anzupassen, und wenn es dann so ist, wie ich es gerne haben möchte, dann kopiere ich es auf meine Seite und bin fertig. Damit möchte ich eigentlich meinen Vortrag schließen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben für Fragen. Ich möchte nochmal verweisen auf die Google Developer Days. Die Google Developer Days sind dann tatsächlich etwas, wo wir sehr stark auf die APIs nochmal im Einzelnen eingehen. Wir haben verschiedene Tracks, typischerweise natürlich zu den aktuellen Produkten, die wir gerade announced haben. Wir sammeln gerade auch ein bisschen Feedback dazu, was ihr selber dort haben wollt. Was ist im Prinzip euer wichtigstes Thema? Das brauchen wir natürlich einmal zum Planen, so ein bisschen der Räumlichkeiten, aber auch einfach vielleicht, um Schwerpunkte nochmal auszuwählen. Und dann möchte ich als Letztes noch auf eine Geschichte verweisen, zusammen mit dem Max.
Und ja, hallo. Hallo. Hallo, ich bin der Max Henges. Ich arbeite hier in Berlin im Google-Team zu Kooperationen mit Bloggern, NGOs, Akademikern und so weiter. Und wir haben einen Expertenkreis angestoßen, der sich Internet und Gesellschafts Collaboratory nennt. Und mit dem wir jetzt zusammen mit 30 Experten aus den verschiedensten Richtungen, Datenschutz, Verbraucherschutz, W3C, also wirklich recht breit aufgestellt auf dieser Seite www.collaboratory.de. eine Umfrage geschaltet haben, wo wir zur Internet-Community rausgehen wollen und eure Meinung eigentlich einsammeln, damit die bei den doch jetzt immer weiter verbreiteten Gesprächen in der Politik auch ankommt, sprich die Leute in der Enquete-Kommission und bei anderen etwas formelleren Gremien auch die Stimme der User hören. Und in der Umfrage stellen wir also immer so Gegensatzpaare bereit, zum Beispiel das Internet sollte anonym nutzbar sein oder es sollte alle immer personell nachvollziehbar sein, wer da gerade spricht. Und das wählt man dann aus und dann kann man seine Meinung noch wirklich dazu ein bisschen differenzierter beitragen. Und das läuft jetzt noch ungefähr 2,5 Wochen und dann werden wir einen Report zusammenstellen und den anfangen mit Politikern zu diskutieren. Die Idee ist jetzt nicht, dass das eine Google-Veranstaltung ist, sondern wirklich als Plattform eigentlich für euch, für die verschiedenen Akteure, die es in dem Bereich gibt, zur Verfügung stellt, um ein Sprachrohr zu sein. Also vielleicht einfach mal drauf gucken, wir schreiben 10 Minuten, dauert es, dann hat man wirklich nur die Multiple-Choice-Fragen angekreuzt. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen für schwierige Themen im Datenschutz und Urheberrecht, Ähnliches, die wir da ansprechen. Muss man vielleicht ein bisschen nachdenken, bevor man eine ordentliche Meinung beigetragen hat. Und damit bin ich das Roaming Mike und freue mich auf Fragen an Jens oder auch zum Laboratory, wenn ihr wollt.
Genau, also wir haben sicherlich noch Zeit für 1-2 Fragen, denke ich. Und auch ansonsten, falls es dann nicht reichen sollte, könnt ihr mich auch gerne nachher draußen noch ansprechen.
Hallo, ich fand diese Skript-Geschichte unheimlich interessant und wollte fragen, in welchen Produkten die schon verfügbar ist. Also unter anderem, ob es in Gmail verfügbar ist.
Gmail ist auch verfügbar. Das heißt, ich kann tatsächlich auch aus dem Skript heraus, aus dem Spreadsheet heraus Dinge verschicken, zum Beispiel Bestätigungsmails und so weiter. Das geht. Es gibt ein Labs für Gmail, das geht aber ein bisschen in eine andere Richtung. Es geht mehr in Richtung Gadgets. Das heißt, da habe ich dann da die Möglichkeit, auf bestimmte Sachen einzugehen. Aber das ist eine etwas andere Geschichte.
Also meine Idee war es halt, kann ich quasi in das Interface von Gmail, so wie ich es gerade bei Spreadsheet gesehen habe, meine eigenen Funktionen integrieren, um Sachen zu machen.
Ja. Sowas könnte durchaus irgendwann mal... Weitere Fragen? Wie gesagt, das Angebot steht ansonsten. Ich bin noch ein bisschen hier, bin einfach gleich ein bisschen draußen und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne einfach auf mich zukommen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen letzten Tag.
Hallo. Ich hätte eine Frage zunächst. Ich fand den Vortrag sehr schön. Gibt es denn auch zum Download irgendwie, dass man sich nochmal nachgucken kann, was du heute gesagt hast? Oder gibt es da noch was zum Nachlesen?
Genau, ich habe einmal diesen Basisvortrag, den ich am Anfang gehalten habe, den werden wir, glaube ich, ich weiß gar nicht wo, da kann ich gleich was zu sagen. Und dann werden wir sicherlich, kann ich nochmal die Liste der Links, die ich gezeigt habe, zusammenstellen, aktualisieren. Max, weißt du?
Also die Session wurde ja gescreent und wenn ich das richtig verstanden habe, werden die alle danach auf YouTube hochgeladen und sind dann da verfügbar.
Und dann noch eine Frage, weil es ja hier auf der Republika auch so um Netzneutralität und Transparenz und so eine Sachen geht. Wie kann Google das eigentlich vertreten, dass Sachen wie das Android-Handy, dass das da ein Marketing gibt, was nicht als Marketing gekennzeichnet wird? Dass YouTube-Videos hochgeladen werden, die als Videos gezeigt werden von Leuten, die Handys benutzen, aber nicht als Werbung. Also dass man da quasi nicht kennzeichnet, dass es sich wirklich um Werbung handelt für ein Handy. Oder auf den Android Labs, dass das als Lab verkauft wird, aber nicht als Marketingveranstaltung für ein Handy. Das ist doch ein Gegenteil von Transparenz.
Ich weiß nicht, also das sehen wir ja eigentlich vermehrt eigentlich bei vielen Dingen heutzutage im Netz. Das ist, glaube ich, nicht eine spezifische Geschichte bei Google, sondern eben auch bei Applikationen, die ich sonst share auf dem Netz. Das ist ja auch viel Marketing, virales Marketing, was eingesetzt wird. Ich glaube nicht, dass es ein spezifisches Problem von uns ist. Ansonsten haben wir eben auch die Videos, also wenn wir zum Beispiel über YouTube sprechen, haben wir viele Sachen in Branded Channels. Das heißt, also wenn ich auf diese Videos gehe, dann komme ich auch in den Channel rein und über den Channel sehe ich dann halt schon in der Regel, wer dahinter sich verbirgt und wem und wer das gemacht hat. Das zumindest wenn es nicht als virales Marketing eingesetzt wurde. Gut, dann würde ich sagen, räumen wir die Bühne für den nächsten Sprecher. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für Fragen, die ich gleich gerne noch draußen habe.